Wir fahren fort im Kolosserbrief und ich möchte euch erinnern, dass es keine Zusammenfassung ist über das, was die Kolosser bis dahin erreicht haben, sondern es soll zeigen, dass Paulus für sie betet und dass er ihnen zeigt, wie er es für sie betet. Er zeigt, wie tief er sich um sie sorgt. Und Paulus zeigt ihnen auch in diesem Abschnitt im ersten Kapitel, wie sie selber beten sollten. Dieses Gebet ist eine wunderbare Zusammenfassung von Erklärung und Unterordnung unter das Evangelium. Wir haben zwei Unterpunkte in diesem Abschnitt. Das Gebet des Paulus, das dankbare Gebet des Paulus und Paulus Dankbarkeit und Anrufung. Lasst uns das Wort Gottes lesen. 1. Kolosser, also Kolosser 1, die Verse 3 bis 13. 14. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, indem wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen. Um der Hoffnung willen, die euch aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist, und Frucht bringt, so wie auch in euch von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Amen. Das Gras vergeht und die Blumen verblühen, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns versammelt hast heute an diesem Abend, dass wir dein Wort betrachten dürfen im Kolosserbrief, was du durch deinen Apostel Paulus mitgeteilt hast, der Gemeinde in Kolosse. Und wir bitten, dass du uns das nicht nur als eine Betrachtung eines alten Briefes ansehen lässt, sondern als das Wort Gottes. Und dass du mächtig wirkst in allen unseren Herzen, in unser aller Herzen, dass du es gebrauchen mögest, um uns mehr und mehr in das Ebenbild deines Sohnes zu verwandeln. Und dass du mehr und mehr geehrt wirst durch uns. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Paulus beginnt, indem er, wie er und die mit ihm zusammen sind, immer beten für die Kolosser und wie er in einen überschwänglichen Dank ausbricht über das Leben der Kolosser. Der Puritaner und Kommentator Matthew Henry sagt, Danksagung sollte Teil jedes Gebetes sein und auch die Gewohnheit unseres Freuens soll Dankbarkeit immer begleiten. Paulus ist ein Beispiel dafür. Er sagt der Gemeinde in Kolossee, dass immer, seitdem Epaphras sich mit ihm den Glauben der Kolossäer geteilt hat, dass er immer für sie betet seither. Nicht nur einmal, sondern fortwährend. Warum ist das so? Zunächst einmal, weil erst einmal alle guten Dinge letztlich von Gott kommen. Alles, das gut ist, alles Gute, was uns geschieht, alles Gute, das wir denken, fühlen, tun oder sagen, ist letztlich nur deswegen, weil Gott Gnade schenkt. Die Gnade, die er durch, in und uns gegenüber wirkt. Damit Lob, Herrlichkeit und Anbetung ihm zuteil werden. Die Gnade, Gerechtigkeit, Güte und Barmherzigkeit Gottes ist es wert, dass wir unablässig in vollkommener Weise beten und anbeten. Das ist etwas, in dem wir immer zurückbleiben werden in diesem Leben. Aber Gott in seiner Gnade erträgt unser zu kurz kommen. Und es wird eine Ewigkeit geben, in der wir diesen herrlichen Gott anbeten, der alles in wunderbarer Weise gewirkt hat und uns alles in wunderbarer Weise gegeben hat. Und es erlaubt Paulus auch, indem er ihnen deutlich sagt, wie sie abhängig sind von Gott. Epaphras überbrachte Neuigkeiten von falschen Lehrern in Kolossä, aber er brachte auch gute Neuigkeiten, wie die Kolossäer wirklich echten Glauben hatte, der sich erwies in Liebe untereinander. Das war unbestreitbar eine große Sache. Und Paulus Worte sollten einmal die Kolosser ermutigen, darin fortzufahren, aber auch später, dass sie hören auf seine späteren Erläuterungen, wo die falschen Lehrer zurechtgewiesen werden. Es gab auch Paulus hat die Kolosser auf ihre völlige Abhängigkeit hingewiesen. Das ist auch für uns wichtig. Unser Leben sollte von Dankbarkeit überfließen und wir sollten erkennen, dass Gott die ultimative Quelle der Erlösung ist und von Heiligung und von Verherrlichung. Aber auch die Quelle aller Segnungen und Nöte in diesem Leben. Ob es uns betrifft oder unsere Brüder und Schwestern in Christus. In allem soll Gott Lobpreis gehören. Das sind die Dinge, die er im Besonderen erwähnt, wo er auch dankt dafür. Zum ersten Glaube, Liebe und Hoffnung der Kolosser. Lasst uns die Verse 3 bis 5a betrachten. Wir danken dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, wenn wir alle Zeit für euch beten, da wir gehört haben von eurem Glauben an Jesus Christus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, um der Hoffnung willen, die für euch aufbewahrt ist im Himmel. Diese drei Tugenden, Glaube, Liebe, Hoffnung, sind immer wieder nebeneinander erwähnt im Neuen Testament, besonders in den Briefen des Paulus. Und sie hängen zueinander und sie sind dazu, sich gegenseitig zu bestärken. Hier legt er Hoffnung als die Grundlage für Glaube und Liebe. Das ist vielleicht etwas schräg für uns, denn normalerweise stellt die Bibel doch oft Liebe oder Glauben an die erste Stelle. Aber Hendrickson gibt in seinem Kommentar über diesen Abschnitt diese Realisation unserer Hoffnung, diese Herrlichkeit ist so eindrücklich, dass, wenn wir sie von ferne sehen, und sie mit unserem Glauben, dann wird unser Glaube dadurch gestärkt und unsere Liebe wird auch befeuert und wächst und wird intensiver. So, während der Glaube natürlich der Hoffnung vorausgeht, ist der Glaube doch gleichzeitig von der Hoffnung gestärkt. Ebenso die Liebe zu unseren Geschwistern in Christus. Zum nächsten weist Paulus auf die Quelle dieser Früchte hin in den Leben der Kolosser. Die Kraft des Evangeliums. Lasst uns die zweite Hälfte von Vers 5 betrachten bis Vers 7. Von der ihr zuvor gehört habt durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist und Frucht bringt, so wie auch in euch, von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie in Wahrheit erkannt habt. So habt ihr es ja auch gelernt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht. Nichts von diesen Eigenschaften in den Kolossäern, weder Glaube, Liebe oder Hoffnung, wären möglich gewesen ohne der Kraft des Evangeliums. Obwohl Paulus sagt, dass es ein Stolperstein ist für die Juden und auch Torheit für die Griechen, für die, die Gott erwählt hat, ist das Evangelium eine Kraft und effektiv wirksam. Wie Jesaja 55, Vers 7 sagt, so soll mein Wort sein, das von meinem Mund ausgeht, es soll nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es soll ausführen, wozu ich es gesandt habe. Und es soll in den Dingen, und es soll das bewirken, was ich, wozu ich es gesandt habe. Das Evangelium trägt Frucht. Als Paulus das geschrieben hat, hat er sich nicht nur auf die Kolosseer bezogen, sondern das Evangelium verbreitete sich so schnell, wie Männer laufen, Pferde reiten oder Schiffe segeln konnten. Es wurde zum vorherrschenden Glauben in der römischen, im römischen Imperium. Und viele Historiker haben sich gefragt über die Jahrhunderte, wie das sein konnte, dass dieser kleine Glaube der Christen, dieser Kult, diese Sekte eine ganze Masse von heidnischen Religionen überrennen konnte. Und es ist unmöglich, dieses Wunder zu begreifen, wenn wir nicht die Kraft des Heiligen Geistes bedenken, der wirklich einen Effekt auf die Herzen der Hörer hatte. Zum Letzten empfiehlt Paulus den Epaphras den Kolossäern. In Vers 7 und 8 lesen wir, wie ihr es auch gelernt habt von Epaphras, unserem geliebten Mitknecht, der ein treuer Diener des Christus für euch ist, der uns auch von eurer Liebe im Geist berichtet hat. Von diesem Vers, wie auch von Paulus Worten aus dem restlichen Brief, können wir erkennen, dass er die Kolosseer nie getroffen hat, sondern wir erfahren, dass Epaphras das Evangelium zu den Kolossäern gebracht hat. Und als so einer war Epaphras ganz klar ein Leiter in der Gemeinde. Er ist gegangen, um Paulus im Gefängnis zu besuchen. Er hatte eine echte Liebe zu Paulus, zu seiner Gemeinde und hat ein Verantwortungsgefühl auch vor seiner Gemeinde gehabt. Hat sich sehr verantwortlich gesehen und hat den weiten Weg zu Paulus auf sich genommen. Und in der Zeit von sozialen Medien, in der wir heute sehen, ist es oft so, wie wir es sehen, dass irgendwelche bekannten Leute falsche Lehren geben oder sie fallen in Sünde. Wir sollten aber in so einer Zeit es Paulus nachmachen und dankbar sein für all die Ältesten und Diakone und Diener in den Gemeinden, die ihren Dienst treu und in aller Stille unbemerkt auch ausführen. Der zweite Punkt ist Paulus Gebet der Unterweisung. Vielleicht im Englischen Supplication. Ich konnte das jetzt nicht übersetzen. Wenn jemand von euch den Begriff Supplication im Englischen nicht kennt, es meint, ganz demütig etwas zu fragen, also eine Frage, das Gebet der, also ein Bittgebet ist es. Paulus war auf der einen Seite übermäßig freudig über die Treue der Kolosseer, aber er war nicht zufrieden mit dem Punkt, wo sie standen. Er wusste, dass es keinen Punkt gibt, an dem wir genug geheiligt sind. Es gibt keinen Moment, in dem Moment, wo wir nämlich aufhören, der Ähnlichkeit Christi nachzueifern, werden wir weniger ähnlich sein. Er weiß um all die Es ist wie wenn man in unserer Kultur gegen den Strom aufhört zu schwimmen, dann wird man von ihm weggetrieben. Und deswegen lobt Paulus die Kolosseer, aber er ermutigt sie auch, im Wachstum voranzugehen, im Wachstum und Heiligung. Und Paulus sagt es nicht nur den Kolossäern, dass sie einfach dranbleiben sollen, sondern er sagt ihnen, dass er betet, dass Gott sein Werk in ihnen weiterführen möge. Indem Paulus so redet, führt Paulus seinen Kurs fort, dass er die Heiligung der Kolossäer wahrnimmt und dass er wahrnimmt, dass sie ein Werk des Heiligen Geistes ist. Tatsächlich macht Paulus klar, es ist klar, Heiligung ist unsere Verantwortung. Der Gedanke, dass wir einfach nur faul dasitzen und Gott uns heiligen lassen, ist eine sehr falsche und schädliche Lehre. Wir sind aufgefordert, danach zu streben, ein Leben zu leben, das voll von Heiligkeit ist und das Gott in jeder Art verherrlicht, in allem, was wir tun. Und wir sind auch verantwortlich für jedes Versagen darin, so zu handeln. Aber Paulus macht auch deutlich, dass Gott uns verheißt und uns gibt durch den Heiligen Geist, dass er uns Kraft gibt für einen ansonsten hoffnungslosen Auftrag. Denn nur durch den Heiligen Geist können wir die Sündhaftigkeit unseres Herzens überwinden und die bösen Einflüsse dieser Welt und die Lügen des Feindes. Und so tritt Paulus mit Ernsthaftigkeit für die Kolosseer ein vor Gott, dass sie in ihrer Heiligkeit wachsen mögen. Und wir sollten ebenso beten, und zwar fortdauernd für uns selbst und für andere. Und sollten mit Glauben beten, dass Gott uns auch hört, dass er antwortet und dass er diese Bitten auch erfüllt. Paulus zeigt hier auch eine echte und persönliche Sorge um das Wohl der Kolossäer. Es ist eine Verpflichtung für uns alle, dass wir beten für alle Brüder und Schwestern in Christus, aber auch für Apostel Paulus und heute für Gemeindediener ist eine besondere Verantwortung hierin. Die Aufgabe der Diener in der Gemeinde, der Minister, der Amtsträger ist nicht nur Lehren und Jüngerschaft, sondern es ist auch Gebet. Denn nichts der anderen dieser Dinge, die sie tun sollten, kann erfolgreich sein, abgesehen von der Gnade Gottes. Und so brauchen sie Gebet. Was ist es denn genau, was Paulus bittet, dass Gott tun möge unter den Kolossäern? Was sollen wir beten für uns selbst und für andere? Paulus listet vier Dinge auf. Lasst uns Vers 9 bis 14 nochmal lesen. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Zum Ersten bittet Paulus, dass die Kolosseer zunehmen mögen an Erkenntnis und Weisheit und in Verständnis. Das sind drei Eigenschaften, die verschieden sind, aber die miteinander zusammenhängen. Ein echtes und wirkliche Erkenntnis von Gott und uns selbst verändert uns und gibt uns ein wirkliches Verlangen danach, Gott anzubeten und unser Leben in einem Weg, in einer Weise zu leben, die ihm ehrt. Und Weisheit und Verständnis ist, wie wir diese Erkenntnis anwenden und sie in reale, konkrete Handlungen umsetzen. Ein Leben, das Gott ehrt. Wir können die wunderbaren Ergebnisse davon sehen in Sprüche Kapitel 4, Vers 18. Aber der Weg des Gerechten ist wie das Licht der Morgenröte, die immer heller und heller scheint bis zum vollen Tag. Das ist etwas, das, wo alle Gläubigen ersehnen und darum kämpfen sollten. Wie Salomo, als er um alles bitten konnte, da bat er doch Gott um Weisheit. Und wie gefiel das Gott, dass Salomo sowas erbat. So lasst uns auch Weisheit erbeten. Lasst uns fortwährend darum bitten, dass Gott uns Weisheit schenken möge. Zum Zweiten bittet Paulus, dass die Kolosseer wandeln in einer Weise, die Gott wohlgefällig sind und dass sie fruchtbar seien in jedem guten Werk. Selbst Wissen und Erkenntnis haben keinen Nutzen, wenn sie nicht in Handlungen umgesetzt werden. Paulus hat hier ein ernsthaftes Begehren, dass die Kolosseer nicht nur in Lehrverständnis wachsen, sondern dass sie einen Glauben haben, der lebendig und aktiv ist, der nicht tot sei, wie es in Jakobus auch in Kapitel 2 benannt wird. Wenn wir nicht in Heiligung wachsen, wenn es keine Frucht gibt oder nur alte, vergehende Früchte in unserem Leben, dann ist etwas falsch. Wir sollten immer danach streben, ein Leben zu leben, das in Heiligung wächst und nicht stagniert. Und nochmal sollten wir das suchen von seiner Quelle, nämlich dem Heiligen Geist. Und das in einem Leben von gläubigem Gebet. Paulus bittet auch, dass sie mit aller Kraft gestärkt werden, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Ausharren in Nöten und Versuchungen des Lebens, auch Geduld und Ausharren mit anderen, besonders auch mit unseren Geschwistern in Christus, und Freude trotz aller unserer Umstände. Das sind alles Dinge, zu denen wir berufen sind als Gläubige. Und doch sind das alles Dinge, die in besonderer Weise schwierig sind. Unsere erste instinktive Reaktion auf Schwierigkeiten ist, dass wir den Weg des geringsten Widerstands gehen. Zum Beispiel eine unangenehme Person, der weichen wir einfach aus. So lasst doch unser Verhalten durch. Wir lassen unsere Haltung oft diktiert werden von den Umständen des Lebens. Aber um zu dem Standard gemäß zu leben, zu dem wir aufgerufen sind, braucht enorme innere Stärke. Und ich bin sicher, dass jeder von uns sich bewusst ist, dass wir keine starken Leute sind. Wir sind in unserer menschlichen und sündigen Schwachheit sind wir sehr schwach. Und Paulus wendet sich hier daher an den allmächtigen und allgewaltigen Gott, der auch Kraft geben kann zu diesen Aufforderungen. Kraft, die in ihrer Quelle übernatürlich ist und auch übernatürlich in ihren Folgen, in dem, was sie bewirkt. Auch darum können wir bitten. Wir sind niemals dazu aufgefordert, dieses Leben in unserer eigenen Kraft zu leben, sondern uns wird immer wieder verheißen, dass wenn wir Gott für Kraft bitten, wenn wir uns auf ihn verlassen, anstatt auf uns selbst, dass er uns auch hört und dass er uns helfen wird. Lob sei Gott. Und zum Schluss bittet Paulus Gott auch, dass er die Kolosser treu sein lässt. Treuen was? Dankbar sein lässt. Dankbar für was? Dankbar fürs Evangelium. Paulus gebraucht eine wunderbare Illustration, um das hier zu zeigen. Er fängt an, wie sie dass sie teilhaben, dass sie tüchtig gemacht wurden, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Das Erbe, das die Israeliten in ihrem Land hatten, wer hatte denn bei der Eroberung Kanaans entschieden, welches Erbe bekommt? Das war Gott. Und auch die Kolosseer und alle von uns, ohne Ausnahme, sind Teilhaber des Königreiches Gottes und völlig aus der Gnade Gottes heraus, ohne unser Dazutun. Paulus zeigt dann auch, wie sie von dem Königreich der Finsternis in das Reich des Sohnes der Liebe versetzt wurden, so wie Leute aus eroberten Königreichen verschleppt wurden in andere Königreiche. Und wir waren, oder sie waren der Sünde unterworfen und den Angriffen der Welt und der Täuschung Satans, aber nun sind sie, wie wir, gebracht worden in ein Königreich, in dem wir frei sind, frei ein Leben zu leben, das Gott verherrlicht. Ein Leben, das in der Lage ist, der Versuchung zu widerstehen und die Wahrheit hochzuhalten. Und dann zeigt Paulus die Quelle von allem, das, was unsere Erlösung von der Sklaverei der Sünde möglich macht, nämlich das Blut Jesu Christi. Es gibt keine Möglichkeit, dass wir dieses Erbteil erhalten hätten können. Wir hätten auf keine Weise in das Königreich Gottes eingehen können. Es gab keine Möglichkeit, wie wir von der Sklaverei der Sünde befreit worden könnten, außerhalb des Todes von Jesus Christus als der vollkommene Gottmann, der an unserer Stelle am Kreuz gestorben ist und die zerschmetternde Macht unserer Sünden getragen hat auf seinen Schultern und damit auch den Zorn Gottes. Möge er für immer und ewig gepriesen sein und mögen mir immer mehr diese ewige Schuld der Dankbarkeit erkennen, unserem gewaltigen und gnädigen Gott gegenüber. Mögen wir das immer als eine Sünde als Quelle erkennen von allen guten Dingen, die wir haben und für alle unsere Bedürfnisse, körperlich und geistlich, heute und in der Zukunft. Und mögen wir treu sein und anhaltend in unserem Gebet, dass er uns die Gnade gibt, in einer Weise zu leben, dass er verherrlicht wird durch uns. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, danke und Preis sei dir für das, was du uns geschenkt hast, dass wir in der Lage sind, mit dir Gemeinschaft zu haben und unsere Dankbarkeit für deine Gnade vor dich zu bringen und auch die Bekenntnis für unsere Sünden und die Freude über deine Größe und auch das Fragen, das Bitten um deine Hilfe, dass wir vor dich kommen können. Danke, dass wir vor dich kommen dürfen. Und wir bitten, Herr, dass du in unseren Herzen mächtig wirkst, dass du uns zu einem dankbaren Volk machst, dass wir erkennen mögen, dass du die Quelle bist von allem, was in unserem Leben ist. Und dass wir vor dich treten mit Danksagung, dass wir nicht aufgeblasen sind mit der Idee, dass es unser eigenes Tun sei, sondern dass wir kommen mit unseren Bedürfnissen, mit unserem Bedürfnis für mächtiges Wirken in uns. Gib uns Gnade, dass wir ein Leben leben, das dich verherrlicht. In den täglichen, alltäglichen Dingen. Wir preisen dich und danken dir, Vater, für deine Gnade und Barmherzigkeit uns gegenüber, dass du deinen Sohn uns gegeben hast, an unserer Stadt zu sterben, dass wir all die vielen Geschenke erhalten dürfen in ihm. Das bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen.